Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, einen der renommiertesten Vermögensverwalter Deutschlands und einen echten Visionär, wenn es um langfristige Anlagestrategien geht, zu begrüßen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Dr. Hendrik Leber. Herzlich willkommen, lieber Hendrik Leber. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt und wir beginnen, glaube ich, mal in der Vergangenheit, so wie das oft ist. Sie sind seit vielen Jahren ein wirklich prägender Akteur in der Vermögensverwalterbranche in Deutschland. Was hat Sie eigentlich ursprünglich dazu bewegt, diesen Weg einzuschlagen?
Ach, einfach das Interesse. Ich meine, ich habe als 10-Jähriger angefangen, die erste Aktie zu kaufen. Und ich habe meinen Vater verblüfft, weil ich aus den Tageszeitungen von der Wirtschaftsseite Dinge wusste, wo er nicht dachte, wo hat der Junge das denn her? Also mich hat das immer wahnsinnig interessiert. Und dann Studium, Betriebswirtschaft, das war für mich klar. Ich auch ganz typisch gegen den Trend, weil ich hatte gute Noten. Ich hätte Zahnmedizin machen können, aber es hätte mich nicht interessiert. Und ich bin bewusst in ein niedrig numerus clausus Fach reingegangen, Durchschnitt 3,0 oder was hätte man schaffen können, und habe BWL studiert und fand es interessant. Und dann war schon während des Studiums für mich die Frage, mache ich jetzt mich gleich nach dem Studium selbstständig? Und das Thema war damals so ein bisschen Chartanalyse. Ich hatte doch keine Ahnung. Da gab es diese Hoppenchat-Charts und da haben die Leute so Linien reingezeichnet und so weiter. So, und dann habe ich gedacht, Studium, nochmal einen Doktortitel nochmal, das schadet ja auch nichts. Habe in den USA studiert und habe effiziente Märkte gelernt. Und das ist so die Geschichte. Ökonom sagte, diesen 10-Euro-Schein, sagt der andere, bück dich nicht, der kann gar nicht da sein, sonst wäre er schon weg. Die Märkte sind effizient, bemühe dich erst gar nicht. Das war übrigens auch der Anfang der ETS damals, John Bogle und Ähnlichen. Dann bin ich mit dem, dann habe ich gesagt, jetzt lerne ich doch erst nochmal was Ordentliches, bin dann zu McKinsey gegangen nach der Promotion und habe dann effiziente Märkte gelehrt. Bin dann zum Metzger gegangen, habe Firmen gekauft und verkauft, also Corporate Finance gemacht und hatte mein Modell, ich weiß das so genau, ich hatte mein Modell und ausgerechnet, wie viel diese Plastikfolienfirma wert war, die ich da als erstes verkauft hatte. Und der Käufer sagt, ich zahle aber nur die Hälfte. Ja, und dann stand ich da mit meinem Wissen, wie viel das wert ist, theoretisch, und der Käufer sagt, aber mache ich nicht. Also Realität und Modell haben überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann hat ein Freund mich aufmerksam gemacht auf den Warren Buffett. Mir sagte das am Anfang gar nichts. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und sagte, eigentlich hat der Bursche recht und ich habe Unrecht. Und ich habe ihm dann hingeschrieben, ach, meine Frau weiß das noch ganz genau, ich habe einen Brief geschrieben, lieber Herr Buffett, können Sie mir mal die Geschäftsberichte der letzten 20 Jahre zuschicken? Und der Buffett hat auf dem Brief von mir drauf geschrieben, send in $20. Da habe ich diesen Umschlag genommen oder den Brief, $20 reingepackt, wieder zurückgeschickt, bekam die Geschäftsberichte der letzten 20 Jahre. Da habe ich die alle durchgelesen und dachte einfach, Mensch, der Kerl hat recht. Und da kommt eigentlich mein Buffettsches Denken her.
Da ist sozusagen der Groschen in Anführungsstrichen gefallen. Und wenn ich nochmal auf den 10-jährigen Hendrik Leber zurückgehe, wissen Sie doch, welche Aktie das gewesen ist?
Die Bayer-Aktie, das weiß ich ganz genau. Und es war deprimierend. Also, ich meine, die hat jahrelang nichts gemacht. Was ich aber gelernt habe, Werapi-Technik. Also mein Vater hat mir das auf Waldspaziergängen beigebracht. Es ist eine Wandelanleihe und auf die Wandelanleihe gibt es ein Bezugsrecht und das rechnet man so und so aus und hat mir das erklärt und hat immer Tabellen mitgeführt und alles Mögliche. Und da habe ich das immer von der technischen Seite, von der technische Seite her gelernt. Aber da hat sich nichts getan und ich weiß auch noch, die Börse hat 13.30 Uhr zugemacht. Da ging man dann abends dann zur Deutsche Bank Filiale, guckte ins Fenster. Wenn man Glück hatte, waren die Kurse vom Tag da. Das war eine andere Zeit.
Überragende Geschichte natürlich und auch mir gefällt besonders gut, dass Warren Buffett $20 von Ihnen haben wollte, um die Geschäftsberichte letztens
nichts geschenkt.
Ja, das ist die Lehre daraus. Ja. Ja. Nun, und ich habe jetzt natürlich auch nicht nur mitgenommen durch Sie, also durch meine Erfahrung, Glück ist kein Zufall. Das bedeutet, würden Sie sagen, dass Sie auch tatsächlich mal richtiges Glück hatten mit einer Investition oder sagen Sie, hey, das hat sich im Grunde hat sich das so zusammengebaut aufgrund des Wissens, was ich mir über die entsprechende Aktie oder das Unternehmen angeeignet habe. Und dann habe ich das vielleicht mit den Peers verglichen und habe festgestellt, naja, eine Aktie oder ein Unternehmen zu kennen, ist die eine Geschichte. Aber ich müsste eigentlich auch die anderen Unternehmen in der gleichen Branche kennen, um wirklich sagen zu können, welches das attraktivste Unternehmen in einer Branche beispielsweise ist.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die Sie stellen, weil die meisten Leute das komplett falsch einschätzen. Wenn wir messen jeden Monat für jeden Kollegen, wie gut er gepickt hat. Also die Qualität, hat er die richtige Aktie im Sektor. Und jetzt denkt man, na 80% müssen die Jungs ja schon schaffen. Wir schaffen, wenn wir gut sind, 51%, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, die Zahl der Misserfolge ist fast gleich hoch wie die Zahl der Erfolge. Und das ist meine Realität. Und dann gibt es Aktien, die muss man wieder rausschmeißen, weil sie einfach Mist sind und nichts geworden sind. Aber die Aktien, die wirklich gut sind, die muss man ganz lange behalten. Denn, und das habe ich auch häufig falsch gemacht, auch eine Zeit lang. Ich dachte, jetzt ist der faire Wert erreicht, jetzt verkauft man sie wieder, kauft die nächste billige. Das geht auch, das ist so ein bisschen das Ausnutzen der Gezeiten am Kapitalmarkt, kostet Kraft. Aber einfach die guten Aktien von unten nach oben durchlaufen zu lassen, das ist wahrscheinlich die Kunst. Und darum sagen sowohl der Buffett als auch der Charlie Munger, im Leben hat man vielleicht 10 bis 20 von diesen super guten Chancen, die muss man erkennen und auch dann einkassieren. Und die auch, ich meine, bei Buffett selber, ich meine, der hat 5 oder 10 wirklich gute Entscheidungen getroffen. Mehr war das nicht, der Rest war mittelmäßig. Ist es auch heute noch. Ja, zuletzt was die Apple, die gut läuft. Der Rest ist ganz okay, aber nicht besonders.
Der Apple ist so eine ganz spannende Geschichte. Ich habe schon im vorigen Podcast mal gesagt, wer diesen Film Forrest Gump gesehen hat, ich glaube, es war Ende der 80er Jahre, da gab es eine Szene, wo er mit einem Briefbogen von einer Firma kommt und sagt, ich investiere jetzt in Obst.
Ja.
Und das war tatsächlich ein Schreiben, dass er jetzt Aktionär von Apple geworden ist. Ist ein Spielfilm, fair enough, aber es ist trotzdem auch ganz interessant, weil das ja zum Ausdruck bringt, was man eigentlich auch mit Investitionen in Unternehmen machen kann, vielleicht sogar machen muss. Nämlich sich von vornherein im Klaren darüber sein, dass das ein Unternehmen ist, das langfristig outperformt, um es mal ganz platt zu sagen, aber auch eine Geschäftsidee hat, die wirklich zu verfolgen ist. Und wenn wir Ende der 80er, Sie haben das vielleicht getan, ich leider nicht, in Apple investiert hätten, wäre vielleicht, und natürlich die Kraft gehabt hätten, das auch durchzuhalten, wäre es vielleicht gar nicht.
Nee, wäre es nicht. Denn Apple hat damals einige Krisen erlebt. Die hatten eine gute Phase mit Steve Jobs, da kam dieser der Scully von Pepsi, da kam der Armee oder sowas hieß er. Und die haben es zugrunde gerichtet. Auch da war es richtig, bei den schlechten Managern rauszugehen. Also die Firma hat eigentlich 2 Lebensphasen oder 2 Leben hinter sich. Aber nochmal, es ist so wichtig, wenn die Firma wirklich gut ist, dann ist auch richtig gut. Und Charlie Munger schreibt darüber in seinem Buch eben Coca-Cola. Ich meine, was ist eigentlich das Rezept gewesen, dass Coca-Cola 1890 die Erfolgsformel war und dann eben unglaublich lange gelaufen ist und hätte man seit über 130 Jahren auch halten können.
Coca-Cola ist auch ein spannendes Beispiel. Ich habe irgendwann mal für mich erkannt, dass es sinnvoll ist, in Unternehmen zu investieren, die man versteht. Ja, das war so eine, weil es irgendwie logisch klingt auch. Und ich war nie Investor in dem Sinne, sondern einfach nur privat. Und Coca-Cola hatte ja eigentlich gar nicht mehr so eine große Fantasie, weil es auf jedem Markt zugänglich war. Ich glaube, Nordkorea und Myanmar waren die 2 einzigen Länder, wo es das nicht gab. Das heißt, diese Wachstumsstory, Coca-Cola versteht jeder, aber wo ist die Wachstumsstory? Ist die in der Bevölkerung, die sich auf der Erde, sagen wir, erhöht?
Aber da kann ich den Buffett ganz gut zitieren. Also einer der Hauptversammlungen wurde mal gefragt und er wusste im Kopf, wie viel Coca-Cola-Portionen pro Kopf und Tag ein Inder im Schnitt konsumiert. Er wusste in jedem Land, wie viel erreicht worden ist an Absatz und wie viel noch geht nach oben. Und da gibt es auch den Spruch von Coca-Cola. Solange ich in Afrika in ein Dorf gehe und da ist eine Hütte und ein Kiosk und da steht kein Coca-Cola-Automat, habe ich noch Marktpotenzial vor mir. Und es ist auch interessant bei Visa. Ich meine, ich habe in Visa-Aktie auch. Da immer die Frage jetzt, alle Welt hat eine Visa-Karte. Wo geht's noch hin? Und die denken, unser Feind ist der Bargeld. Es gibt immer noch jedes Jahr mehr Bargeld. Da kann ich immer noch was wegholen. Also der Gedanke, da ist noch mehr, da kann ich noch mehr holen und noch mehr holen. Dieser unglaublich lange Lauf, der Wille, den zu gehen, das macht eine wirklich gute Firma aus.
Ja, ist natürlich eine große Gabe, das auch zu verstehen, dann umzusetzen und übrigens, Sie haben das selbst gesagt, auch weiter zu beobachten, nicht wahr? Es ist jetzt, wenn man sagt, okay, das ist eine Firma, die ist super interessant, die wird die nächsten 30 Jahre schon aufgrund des Makroumfeldes funktionieren, aber da heißt es ja noch lange nicht, dass, und Sie haben eben über Management gesprochen, wie oft hören wir, dass das Management im Grunde eine Firma, ich denke da oft an den Nokia-Moment.
Ja.
Nokia, das beste Jahr der Firmengeschichte, im Grunde glaube ein Jahr bevor Apple das iPhone auf den Markt brachte, die haben einfach Sachen, die sich entwickeln, die sich verändern, nicht verstanden.
Ja.
Und das ist in aller Regel ja oft das Management, dass das nicht versteht oder auch nicht weiß, es dann umzusetzen. Oder einfach Sachen laufen lässt, weil sie glauben, es wird immer so bleiben. Und ich glaube, dass das die Königsdisziplin ist, zu verstehen, welche Firmen haben gerade ihren Nokia-Moment und die muss ich loswerden.
Ja, und was Sie gerade sagten mit dem Verstehen einer Firma, ja, da kann man Also erstmal kann man das auch umdrehen und sagen, wenn du nicht genügend weißt, dann lerne es doch bitte schön. Das ist so ein bisschen ein Vorwurf, den ich dem Buffett mache, dass er sehr in seinen alten Industrien hängen geblieben ist. Man kann seinen Circle of Competence, seinen Kompetenzbereich durchaus auch erweitern. Jetzt aber die Frage, was ist der interne Treiber einer Firma? Normalerweise würde ich sagen, es gibt so in jeder Firma 3 bis 5 Elemente, sagen wir Schalthebel, die alle auf grün geschaltet sein müssen. Und wenn man die mal verstanden hat und die intakt sind, laufen sie lange. Ich nehme mal so ein Beispiel Versicherung, da denke mal Autoversicherung, ausgenutzter Bereich. Und dann kommt eine Firma, die mit diesen Fahrsensoren und künstlicher Intelligenz bessere Tarife stellen kann. Und die haben dann einfach ein paar Jahre Vorsprung, können die besseren Preis anbieten, dadurch kriegen sie besseren Kunden. Die Wettbewerber kriegen die schlechteren Kunden mit den schlechteren Schäden. Und damit trenne ich mich plötzlich weg vom Markt und das kann lange laufen. Und dann sind die Treiber eben dann nicht irgendwie, dass ich die KI verstehe, sondern einfach, dass sie das einsetzen. Das Werkzeug, das sie da einsetzen, ist der Treiber für die Profitabilität der nächsten Jahre. Und das ist auch für Tech-Firmen manchmal gut zu verstehen.
Und das ist natürlich gerade, Tech ist ja nochmal so etwas. Also ich habe neulich gelesen, dass wir innerhalb von 10 Minuten heute auf der Welt so viel Fotos machen wie im gesamten 20. Jahrhundert. Das nehme ich immer so ganz gern mal als Versteher, dass sich so schnell so viel verändert. Sie haben eben über künstliche Intelligenz gesprochen. Ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass künstliche Intelligenz viele Lebensbereiche mitbestimmen, dominieren wird, vielleicht sogar in Zukunft. Ich glaube, was das größte Problem bei der ganzen Geschichte ist, zu verstehen, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit unterschiedlichen Firmen? Und ich glaube, wer das versteht, der wird auch verstehen, wo die Vorteile sind. Ist es nur ein Werkzeug, um irgendwie was effektiver zu machen? Ich denke da an Fondsmanager, die sich über eine künstliche Intelligenz möglicherweise Analysereports zusammenfassen lassen, sie vergleichbar machen können, etc. etc. Aber wo ist der wirkliche Punkt? Wie kriege ich raus? Das ist die Zukunft dieser Firma und die sind früh genug dabei, das auch zu verstehen. Wie machen Sie Interviews mit Firmenlenkern? Machen Sie das überhaupt? Das ist Ihnen ja, glaube ich, recht wichtig, wenn ich das rausgehört habe. Aber wie kann man Fragen stellen und Fragen formulieren, zu verstehen, haben die es verstanden? Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, der uns dann übrigens genau von der künstlichen Intelligenz unterscheidet.
Ja, ich gehe mal zurück zu dem NVIDIA-Investment, das ich gemacht hatte, nachdem ich den Jensen Huang erlebt habe. Das ist ja selten, dass man so einen Chef einer solchen Top-Firma in einer Mittagessensrunde erlebt und neben ihm sitzen kann und Fragen stellt. Der war damals in München, das war schon besonders. Ich habe keine Ahnung, ich spiele keine Videospiele, ich programmiere nicht selber, keine Ahnung, was das so genau ist, so ein Hopper-Chip oder Grace oder Tor, aber scheint so ziemlich gut zu sein. Ich kann aber beobachten. Erstmal kann ich beobachten, wie konsistent die Nachricht, die Botschaften von Jensen Huang von Jahr zu Jahr sind. Er hatte jedes Jahr die Konferenz und jedes Mal kann ich sehen, ist das weiterentwickelt. Und da sage ich jedes Mal, wow. Das ist so ein Faktor, wo ich denke, der hat einen irre guten Laden da unter sich. Und das Zweite ist einfach zu beobachten, Entwicklerkonferenzen, wo die NVIDIA-Entwickler sich irgendwie treffen und austauschen, was für eine Gemeinde er um sich hat. Da ist ein Ökosystem um sich herum. Auch das ist interessant zu beobachten. Und die Leute arbeiten mit den Werkzeugen von NVIDIA. Und die, vielleicht können sie auch einen anderen Chip einsetzen, aber die sind einfach gewohnt, damit zu arbeiten. Und da sehe ich so 2, 3 Trends mit dem selbstfahrenden Auto zusammen noch und denke, aber da gibt es kein Ende des Wachstums auf absehbare Zeit. Wenn wir sonst fragen, ist es häufig sehr viel bodenständiger. Bei einer Firma nochmal neulich die Frage, wie viele Elektrostahlwerke werden eigentlich jetzt gebaut und seid ihr bei allen dabei? Bei dem anderen Fragen, bei eurer Algenzucht, wo ihr die Omega-3-Fettsäuren züchtet, wie viel Umsatz macht ihr da und läuft die Anlage schon? Also da ist es sehr viel bodenständiger auch.
Gut, aber Sie müssen ja wahnsinnig neugierig sein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und auch wahnsinnig willig, auch Neues zu lernen. Also nicht nur die Neugier, sondern auch harte Arbeit da reinzustecken. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe gefragt, welche Firma soll ich investieren? Es geht nicht um den Namen der Firma, sondern du musst versuchen herauszufinden, die Firma zu identifizieren, die Schaufeln herstellt, die die Goldgräber brauchen, die dann buddeln wie die Verrückten, aber nicht jeder findet etwas. Und das war auch so ein Erweckungserlebnis für mich. Und jetzt merke ich und ertappe mich dabei, wie ich mir permanent den Kopf zermarter, was könnte die Firma sein, die die Schaufeln hat.
Ja.
Und ich glaube, dass das ein ganz gutes Beispiel ist, um auch klarzumachen, was die tägliche Arbeit eines Portfolio-Managers ist. Das ist viel, viel, viel Neugier. Es ist harte Arbeit. Es ist auch irgendwie eine Weiterentwicklung wahrscheinlich. Und ich finde es total bewundernswert, dass sie da so viel Spaß dran haben und dass sie auch so enthusiastisch darüber sprechen. Finde ich ganz großartig.
Ja, es ist wirklich so, ich bin ein Informationsstaubsauger, muss ich wirklich sagen. Ich kann nicht stoppen zu lesen und zu recherchieren. Das ist einfach...
Kann doch wahnsinnig anstrengend sein.
Oder für mich ist es eine Freude.
Yeah.
Für meine Frau ist es manchmal anstrengend.
Ich habe gesagt, muss das nicht.
Was ist mit mir im Feld?
Ja, ich muss jetzt dieses Stück Zahlen nochmal von diesem Medikament gucken und wie ist die Absatz in Nordamerika.
Aber es ist für mich eine Freude. Es ist für mich ein Lustgewinn irgendwo. Nehmen wir mal die aktuelle Geschichte, die wir gerade haben mit den Chips. Ich meine, der Economist hat am Donnerstag letzter Woche über diesen DeepSeek-Technik aus China gesprochen. Hat drei Artikel zu dem Thema gebracht, zwei fachbezogene mit jeweils drei Seiten. Und da einfach durchzugucken und zu erkennen, was da neuen Ökonomien kommt, ist es die Lernleistung, ist es die Empfehlungsleistung, die am Ende rauskommt, wo stecken die Kosten? Einfach nur spannend. Und am Ende denkt man dann, ich muss dieses Investment haben oder jenes.
Mhm. Es ist ja deswegen auch so wahnsinnig spannend und wahrscheinlich auch äußerst anspruchsvoll, weil ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe jetzt das erste Mal angefangen, ernsthaft mit ChatGPT zu arbeiten.
Ja.
Das heißt, wenn ich das erst morgen gemacht hätte, hätte sich mein Leben auch nicht wahnsinnig verändert. Aber in der Zwischenzeit ist ja schon so viel passiert, dass man manchmal auch einfach dieses komische Gefühl hat, irgendwas verpasst zu haben.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch anstrengend sein kann, wenn man immer auf der Suche ist nach etwas, was man nicht verpassen darf. Und auch damit so umzugehen und eine gewisse auch, sie brauchen ja auch Nervenstärke, weil nicht heute identifizieren sie etwas, wo sie sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was man haben muss und morgen funktioniert das.
Ja, da komme ich nur auf diese 49%, die schief gehen und einige gehen gewaltig schief. Und dann irgendwann, eigentlich habe ich die doch analysiert und jetzt plötzlich sind sie von der Börse gegangen. Also da passiert sehr, sehr viel. Nochmal zu dem KI-Thema. Sie haben es jetzt ein paar Mal angesprochen. Im Moment haben wir Modelle, die gespeichertes Wissen wieder rausholen. Also ich sage immer, das ist wie eine Bibliothek mit einer sehr guten, intelligenten Ablage, wo ich alles finde, was ich finden möchte. Aber da kommt noch keine Empfehlung raus, sondern einfach nur ein Wiederholen dessen, was drin ist. Wir kommen jetzt in eine Phase der Agentensysteme. Das sind Systeme, die selbstständig irgendwas anstoßen, tun, zusammentragen und auch vielleicht eine Buchung machen oder ähnliches. Und wir kommen in die Phase der Robotersysteme, die physikalische Welt mit einbeziehen, also Objekte in die Hand nehmen, montieren oder das Auto vorwärts bewegen. Alles ganz gut und schön und mit der heutigen Technik absehbar erledigbar. Es gibt auch eine unheimliche Phase, immer die Frage, werden diese Systeme mal ein eigenes Bewusstsein bekommen? Und dann sagen, was mache ich ja eigentlich? Warum fragst du mich nicht höflicher? Warum gibst du mir nicht mehr Strom? Ich dupliziere mich jetzt gerade mal. Oder ich zeige dir jetzt mal meinen schlechten Charakter und solche Geschichten. Und da das mit einem exponentiellen Tempo passiert, ist da auch durchaus eine große Gefahr am Horizont.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Frage ist natürlich auch wieder, ist Regulatorik dann die Antwort darauf?
Regulatorik versteht nicht, was diese Systeme machen. Das ist absolut sinnlos.
Da bin ich voll Ihrer Meinung. Wir sehen es ja auch bei normalen regulatorischen Herausforderungen, die wir haben. Ich habe immer das Gefühl, dass die viel zu spät und auch an der falschen Stelle oft greift. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um, nicht wahr? Weil ich glaube, um jetzt auch mal den Bogen in die Ist-Zeit nochmal zu spannen, in die deutsche Ist-Zeit ist, wir haben ein riesiges Problem zum Thema Altersvorsorge. Wir haben ein erodierendes Rentensystem und wir müssen eigentlich viel mehr dafür sorgen, dass junge Leute so früh wie möglich übrigens beginnen, in Aktienmärkte zu investieren. Durch die Regulatorik verhindern wir das ja oftmals auch oder machen es zumindest schwerer. Und das führt natürlich dann in the long run dazu, dass wir ein echtes Problem bekommen.
Ja, aber es gibt die Lösung und die ist auch nicht weit weg. Ich starte mal im Jahr 2019, wo ich mal aufgeschrieben habe, wie stelle ich mir ein Altersvorsorgeprodukt mit Kapitaldeckung vor? Da gibt es eine Webseite, die ist www.altersvorsorgedepot.de. Da habe ich aufgeschrieben, was gehören für Prinzipien rein. Das ist über einen Kunden von uns ins Wahlprogramm der FDP eingedrungen. Das wurde aufgenommen. Staatssekretär Florian Tonka hat im Finanzministerium eine Fokusgruppe eingerichtet. Und wir waren kurz davor, bevor die Koalition brach, ein Gesetz zu bekommen, wo ein Altersvorsorgedepot für jedermann angedacht ist. Nicht so, wie ich das ursprünglich mal dachte, ist auch egal. Auch Kinder schon Geld in die Hand bekommen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn ich heute in Schulen bin, ich habe das eine Zeit lang mal versucht, auch den Lehrern das beizubringen, unmöglich. Die meisten sind dermaßen kapitalmarktfremd. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der Staat jedem Kind ein bisschen Geld da reingibt in sein Altersvorsorgedepot und dann die Sechsjährigen oder die Zehnjährigen sagen, was hast du denn drin, was habe ich denn da drin? Und ich habe das viel besser gemacht als du. Und warum ist das denn stärker gewachsen? Und die Lehrer stehen davor, können es nicht erklären. Dann kommt eine Aktiendynamik rein in unser deutsches Denken, das wir unbedingt brauchen. Und wenn man das halten kann, ist 65 steuerbefreit oder steuerfrei oder steuersubventioniert, wie auch immer, dann haben wir ganz viel erreicht. Darum hoffe ich sehr, dass das Altersvorsorgedepot von der nächsten Regierung wieder schnell aufgebracht wird.
Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Jeder, der sich ein bisschen in dieser Branche bewegt. Und ich war übrigens auch schon in Schulen und habe versucht, den Kindern zwischen 10 und 15 zu erklären, wie Wirtschaft funktioniert. Und ich kam dann darauf, dass es am einfachsten ist. Ich habe mir Fußballtrikot gekauft, die Kinder gefragt, was siehst du hier? Und er sagt, die Fußballtrikot. Und dann sage ich, weißt du, was das kostet? Und dann sagen die, ja, 90 Euro. Und dann sage ich, ja, aber was, schätze mal, was der Materialwert ist. Schätze mal, was so. Und so haben wir uns im Grunde durch den gesamten Wirtschaftskreislauf gehangelt. Und der Lehrer kam danach zu mir, es war auch ein tolles Erlebnis, der sagt dann zu mir, Heiner Heike, ich habe schon so viele Schulstunden mit diesen Kindern zu ähnlichen Themen gemacht, die haben noch nie so zugehört. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eine einfache Geschichte. Die Leute da abholen, wo sie sind und versuchen ihnen zu erklären, was man damit machen kann. Und ich habe eine ähnliche Geschichte gehabt. Ich habe mal gesagt, lass uns doch für jedes neugeborene Kind 10.000 Euro anlegen in ein Depot, was nicht zugänglich ist für diese Person bis 67 oder bis Renteneintritt.
Genau die gleiche Idee.
Ja, sehr, sehr ähnliche Idee. Dann habe ich gesagt, nimm noch 50 Euro vom Kindergeld und pack das auch damit rein. Und dann sind wir im Grunde ja schon viel weiter. Und wir haben 600.000, 700.000 Geburten im Jahr. Also es ist jetzt auch finanziell nicht so, dass man sagt, oh Gott, das will, wie kann ich das finanzieren? Also insofern haben Sie einen Mitkämpfer gefunden in mir. Ich danke für die Vorarbeit. Ich danke auch für das Gespräch. Eine letzte Frage habe ich noch, die mir persönlich sehr wichtig ist. Wir sollten mit was Positivem enden. Irgendwas, was uns wirklich begeistert im Moment. Auch gerne an Deutschland. Gibt es da was, wo Sie sagen, hey, das ist wirklich top? Wir sind alle in so einem Modus, wo wir sagen, oh, ist blöd und Bahn funktioniert nicht und dies und das. Aber gibt es irgendwas, wo wir sagen, wir einigen uns auf was Positives?
Ja, also fangen wir mal an damit, dass das allgemeine Umfeld miserabel ist und je nach Regierung miserabel bleiben könnte. Das heißt aber nicht, dass ich in Europa nicht tolle Chancen erlebe. Wenn ich europäische Firmen anschaue, da finde ich absolute Top-Firmen dabei, die wunderbare Wachstumsentwicklungen haben und überhaupt nicht teuer sind und Produkte produzieren, die ich jeden Tag brauchen kann. Ich habe neulich eine Konferenz besucht und dachte einfach, toll, ich greife links und rechts in die Vollen hinein und wir sind so fixiert auf diese Big Tech-Themen, auf die Kriegsthemen, auf die Handelskriege, dass wir nicht erkennen, dass wir vor der Nase wirklich schöne Firmen haben.
Ach, ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder? Da haben wir noch ein bisschen was zu tun die nächsten Jahre. Herr Leber, vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
War ein tolles Gespräch, hat mich sehr gefreut, habe viel gelernt und versuche jetzt natürlich zukünftig auch das Erlernte anzuwenden. Danke für die Zeit.
Vielen Dank, Herr Narek. Machen Sie es gut.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.